Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Du weißt ja, im Laufe der Berufszeit kriegt man ja den einen oder anderen Spitznamen verpasst.
Okay.
Vom Mandanten.
Ja.
Das ist ja nicht so
gegangen. Also bestimmt, ich frage mich ja immer, man kriegt das ja nicht so mit, wenn man den Spitznamen verpasst bekommt. Aber ich bin da fest überzeugt, dass man das bekommt. Kennst du deine Spitznamen bei dem Mandanten?
Nicht alle. Okay. Aber es gibt so ein paar, die einfach hängen bleiben. Mhm. Und einer davon, ich weiß nicht noch ganz genau, es war in meinem allerersten Jahr, da hat der Leiter Rechnungswesen zu meiner Kollegin damals gesagt, herzliche Grüße übrigens an die Melissa, falls sie zuhört, Frau XYZ, ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, seien Sie mal nicht päpstlicher als der Papst. Also seitdem hieß sie dann nur noch Papst im Prüferzimmer.
Okay.
Aber vor kurzem, Tobi, haben wir einen besseren Spitznamen verpasst bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Das muss ich überlegen.
In der Abschlussbesprechung.
In der Abschlussbesprechung.
Ja, und das passt wunderbar zu unserem heutigen Thema. Und zwar wollen wir da als Controletti bezeichnet.
Oh.
Denn heute geht es um das Thema Kontrollen.
Genau.
IKS. Auf mehrfachen Wunsch tatsächlich von unseren Zuhörern. Vielen Dank für den Themenvorschlag. Ja. Wir sind immer sehr dankbar darüber. Werden wir heute mal über das Thema Kontrollen, Funktionsprüfung sprechen.
Ja, ein Thema, das manchmal vielleicht auch ein bisschen untergeht, weil ja nicht unbedingt in jeder Abschlussprüfung auch auf die Prüfungssicherheit aus Kontrollen gesetzt wird. Aber umso interessanter und umso mehr ist es auch wert, vielleicht mal da im eigenen Berufsalltag drüber nachzudenken, ob es nicht doch Sinn machen könnte, auf dem einen oder anderen Mandat Funktionsprüfungen durchzuführen.
Ich glaube, es geht tatsächlich im Mittelstand, es ist eher unüblich, einen kontrollbasierten Prüfungsansatz zu implementieren. Im DAX-Konzernumfeld ist es völlig normal.
Ja.
Da geht es gar nicht ohne Kontrollen. Ich glaube, das Problem tatsächlich bei der Kontrollprüfung im Doing ist, dass die Kollegen, die Kontrollprüfung durchführen, trotzdem den gleichen Umfang an Prüfungshandlungen durchführen, als wenn sie keine Kontrollprüfung durchführen würden.
Ja, das stimmt. Man muss sich auch trauen, wenn man dann Prüfungssicherheit aus Kontrollen gewinnen möchte, dann auch irgendwo an anderer Stelle hoffentlich einzusparen und ja, dann auch wirklich die Prüfungssicherheit zu nutzen, die man daraus gewinnt. Und das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Die werden wir heute auch nicht 100% beantworten können, was jetzt eigentlich die Funktionsprüfung dann an anderer Stelle spart. Das ist natürlich sehr individuell. Aber trotzdem wollen wir einmal ja die Funktionsprüfung durchsprechen und uns anschauen, was das eigentlich genau ist.
Ja, und das Entscheidende ist natürlich zu überlegen, was für Kontrollen habe ich denn und wie ich überhaupt an diese Kontrollen rankomme.
Definitiv.
Und das Ding nennt man dann Aufbauprüfung.
Genau. Ich glaube, das kennen wir schon auch aus anderen Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben. Wir müssen uns natürlich am Anfang der Prüfung erstmal mit dem Unternehmen, mit dem Umfeld und natürlich insbesondere mit dem IKS und den Prozessen des Unternehmens, also dem internen Kontrollsystem, auseinandersetzen. Und das ist natürlich klassischerweise, dass wir am Anfang jeder Prüfung die Prozesse aufnehmen, die relevanten, den Vertriebsprozess, den Einkaufsprozess, Personalprozess und so weiter. Und eben uns erstmal damit beschäftigen, wie laufen denn die Prozesse im Unternehmen ab? Und in diesem Zuge eben auch, welche Kontrollaktivitäten, welche Kontrollen gibt es denn genau? Wie werden die durchgeführt? Sind die mit IT-Systemen verknüpft? Und gibt es da auch klare Zuordnung? Und wahrscheinlich das größte Problem für den Mittelstand, was du vorhin auch ein bisschen angedeutet hast, werden die dann auch dokumentiert und irgendwo festgehalten? Weil eine reine Kontrolle, wo Herr Müller bei Herrn Meier ins Zimmer geht und der nickt einmal eifrig, ist natürlich keine Kontrolle, die ich als Prüfer ein Jahr später dann auch kontrollieren kann.
Mhm. Ja, das ist...
Es wurde hier kurz zum Fenster reingewunken, deswegen...
Tobi war kurz irritiert, ganz nervös immer nach draußen geschaut. Jetzt wusste ich nicht, was los ist. Ja, aber das ist genau das Thema. Die Dokumentation fehlt halt einfach im Mittelstand. Mhm. Aber, und das ist ganz klar, es gibt Kontrollen. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Kontrollen. Das kann sein, dass zum Beispiel IT-basiert ist, was Tobi gesagt hat, also Zahlungsfreigaben, beispielsweise Vier-Augen-Prinzip. Aber es kann auch eine Kontrolle auf durch das Management stattfinden. Ja? Also wenn man so tief in den Prozessen verwurzelt ist als Geschäftsführer, Gesellschafter in der Regel, gibt es auch eine gewisse Prüfungssicherheit aus diesen Kontrollen, die man dann auch verwenden kann.
Und ich glaube, da ist auch bei den Prozessaufnahmen manchmal so ein bisschen, ja, besonderes Verständnis für notwendig, um dem Mandanten auch klarzumachen, was man denn mit Kontrollen meint in dem Moment. Weil wenn ich den Mandanten frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, dann kann er wahrscheinlich erstmal erzählen ohne Ende, zumindest in vielen Fällen, was er den ganzen Tag so treibt. Aber man überlegt sich ja auch nicht, was ist jetzt eigentlich eine Kontrolle, die ich in meinen Prozessschritten so richtig habe. Das heißt, wenn ich wirklich Kontrollen identifizieren möchte, muss ich mir vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen, den Mandanten auch drauf hinschubsen, nachfragen, ja, wie ist denn das? Gibt es da vielleicht auch einfach, wenn ein neuer Debitor angelegt wird, die Stammdaten angelegt werden, gibt es da gewisse Pflichtfelder, die zu pflegen sind? Auch das kann ja schon eine Kontrolle sein, die dann zu verwenden ist.
Mhm. Sehr spannendes Themenfeld, definitiv. Genau. Vielleicht da auch gleich mal vorweg. Wie komme ich an diese Kontrollen ran, Tobi? Was ist so deine Erfahrung aus deinen Prozessaufnahmen?
Wie ich an die Kontrollen rankomme?
Also meine Erfahrung ist, man geht zum Mandanten und sagt, komm, wir besprechen mal jetzt, keine Ahnung, den Einkaufsprozess oder Verkaufsprozess. Dann erzählt er wunderbar den Prozess, dann geht man wieder zurück ins Prüfungszimmer, liest sich die Dokumentation nochmal durch und denkt sich so, okay, da gibt es keine Kontrolle. Mir passt das gar nicht zusammen. So, dann geht man nochmal hin und fragt, sag mal, hast du nicht immer Kontrollen? Und dann geht es langsam so los. Das heißt, es ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Es wird auch im allerersten Jahr nicht perfekt werden. Das ist auch klar, außer man verbringt wirklich sehr viel Zeit. Aber man muss auch den Ansprechpartner aktiv nach Kontrollen fragen. Deswegen ist es schon mal sehr hilfreich, sich zu überlegen, wo könnten denn potenzielle Kontrollen vorliegen? Es gibt ja so Standardkontrollen, die oft mal da sind, dass wir die dann vielleicht gleich auch schon im Rahmen der Prozessaufnahme mit abfragen.
Ja, und ich glaube, es hilft dann auch einfach in die jeweiligen IT-Systeme, sei es ins ERP-System, mit reinzuschauen wirklich bei der Prozessdurchsprache, weil dann seht ihr ja auch zumindest IT-seitig, was ist denn wirklich da? Ja, gibt es, wie gesagt, Pflichtfelder? Gibt es irgendwelche Freigaben, die vielleicht sogar im System erfolgen müssen? Zum Beispiel bei entsprechenden Einkaufsgrenzen, ja, dass bei Einkäufen ab 10.000 Euro zum Beispiel der Vorgesetzte im System nochmal was freigeben muss. Gibt es entsprechende Verfahren, wenn neue Lieferanten gesucht werden oder Daten zwischen irgendwelchen Programmen übertragen werden? Ich glaube, das versteht man wirklich am besten, wenn man auch das IT-System einfach sieht während der Prozessdurchsprache.
Ja, und was wichtig ist mit dem neuen ISA 315 Revised, also so neu ist er ja gar nicht mehr. Eine Kernüberlegung ist, dass man die inneren Risikobeurteilungen losgelöst von der Kontrollrisikobeurteilung vornimmt, gerade im Rahmen der Prozessaufnahmen. Das heißt, ich schaue mir erst die inneren Risiken an, die potenziell da rauskommen könnten, und dann beurteile ich das Kontrollrisiko. Das ist auch ehrlicherweise der richtige Weg. Ja. Und ich kann es nicht miteinander vermischen, ja, sondern ich muss die gesondert voneinander trennen. So, und dann auch entsprechend auswerten. Und was jetzt sehr wichtig ist, wenn ich keine Kontrollen teste, dann kann auch die Gesamtbeurteilung nicht niedriger sein als das inhärente Risiko. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, mein inhärentes Risiko ist hoch, ich teste keine Kontrollen, meine Gesamtbeurteilung ist ein Mittel. Ja, das geht nicht. Man sieht aber tatsächlich sehr häufig. Ja.
Ja, nee, definitiv. Und auch das Kontrollrisiko kann natürlich jetzt nicht sonderlich niedrig sein, wenn ich mich gar nicht mit der Kontrolle beschäftigt habe. Ja, dann gehe ich mal lieber von einem höheren Kontrollrisiko aus und argumentiere entsprechend über die inhärenten Risiken, die ich dann einschätzen kann aus meinen Prozessaufnahmen.
Okay, super,
Tobi. Genau. So, jetzt haben wir ein Verständnis gewonnen. Wir haben den Aufbau der Kontrollen vorgenommen. Wichtig ist noch, vielleicht werden jetzt manche auch ein bisschen zusammenzucken und sagen, oh je, ich habe bei keiner Prüfung irgendwie groß Kontrollen bisher dokumentiert. Habe ich jetzt das falsch gemacht? Nee, nicht zwingend. Es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass ich in jedem Prozess jede Kontrolle, die irgendwie vorkommt, dokumentieren muss, sondern es kommt natürlich auf die Kontrollen an, die erstens relevant sind für meine Abschlussprüfung. Und es gibt so gewisse Kontrollen, die einfach identifiziert werden müssen, insbesondere bei bedeutsamen Risiken und bei besonderen Fällen. Da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, ist dann auch ein Spezialfall vielleicht. Aber ihr macht jetzt nichts falsch, wenn ihr nicht in jedem Prozess hunderte Kontrollen dokumentiert habt, die ihr dann am Ende eh nicht verwendet. Ihr müsst ein Prozessverständnis gewinnen und auch vom IKS natürlich, aber inwieweit dann Kontrollen, in welchem Umfang definiert und dokumentiert werden, das ist dann auch einfach ein individuelles Ermessen bei der jeweiligen Prüfung.
So ist es. Da kann ich nichts mehr.
Nicht, dass wir jetzt hier Panik auslösen.
Ja, so. Gut. Also, jetzt haben wir unsere Prozessdurchsprachen abgeschlossen. Ja. Was sind jetzt so die ersten Überlegungen, Tobi, die ich mir zum Thema Kontrollen anstellen muss?
Ja, ich muss mir mal überlegen, wenn ich jetzt meine Kontrollen definiert habe, sind es auch Kontrollen, die, wie gesagt, dokumentiert werden in irgendeiner Art? Und wahrscheinlich ist die allererste Frage sogar, möchte ich überhaupt Prüfungssicherheit aus der jeweiligen Kontrolle gewinnen? Also möchte ich eine Funktionsprüfung durchführen, um neben dem, ich sag mal, dem Aufbau und dem Design der Kontrolle auch die Wirksamkeit und die Durchführung, die tatsächliche Durchführung der Kontrolle während des Geschäftsjahres zu testen. Und das ist letztendlich eine Entscheidung, die man als Prüfungsteam natürlich einerseits fällen muss und wahrscheinlich auch eher der Wirtschaftsprüfer, der Prüfungsleiter erstmal zu treffen hat. Ihr könnt als Berufseinsteiger da insbesondere natürlich euer Wissen aus den Prozessaufnahmen dann bereitstellen, sage ich mal so. Aber die Grundsatzentscheidung wird wahrscheinlich auf ja erfahrener Ebene getroffen im ersten Schritt.
Mhm. Was da hilft, ist, wir nennen das Risikokontrollprüfungshandlungsmatrix. Ja. Mhm.
Schönes Wort.
Ja. Wenn ich einmal die ganzen Risiken identifiziert habe, was lasse?
Alle Scrabble-Spieler werden jetzt ganz nervös wahrscheinlich.
Genau, wenn ich alle Risiken identifiziert habe und jetzt meinen roten Faden der Abschlussprüfung quasi abbilde in meiner Software, dass ich sage, okay, ich adressiere die Risiken durch Prüfungshandlungen oder Kontrollen und dann schaue ich mir nochmal das Big Picture an, bevor ich dann anfange zu sagen, ich teste jetzt die oder die Kontrolle, überlege ich mir, wo ist es wirklich sinnvoll nochmal eine Kontrolle oder brauche ich die Kontrolle überhaupt im Testing? Ja? Oder kann ich nicht sagen, es reicht aus, aussagebezogene Prüfungshandlung durchzuführen oder ich muss genau die gleichen Umfang an aussagebezogene Prüfungshandlungen durchführen, wenn ich die Kontrolle, auch wenn ich die Kontrolle teste, ja, dann macht das keinen Sinn. Ja. Also, dass man sich einfach nochmal alles anschaut und sagt, okay, jetzt gehe ich nochmal durch von A bis Z und überlege mir, macht es Sinn? Ja oder nein? Und falls ja, dann definiere ich diese Kontrolle und die wird dann auch getestet.
Genau. Und es bringt natürlich nichts, eine Kontrolle über irgendwelche, weiß ich nicht, Zollausfuhrbestimmungen zu testen, die dann gar nichts mit der Rechnungslegung vielleicht am Ende zu tun hat. Oder ganz doofes Beispiel, aber es macht natürlich auch nicht so richtig Sinn, die Kontrolle, dass irgendwie nur bestimmte Personen ein Zimmer betreten dürfen. Ja, wenn das nichts mit der Rechnungslegung zu tun hat, dann kann ich da viele Kontrollen testen. Es bringt mir halt nichts für die Abschlussprüfung. Das ist natürlich das, was Urs dann auch meint. Es muss natürlich irgendwie die Prüfungsziele adressieren, die wir auch haben.
Ja. Was ich schon ein paar Mal gesehen habe tatsächlich auch, ist dann, dass die Kollegen in der Vorprüfung, das ist ja ein beliebtes Themenfeld für die Vorprüfung,
das stimmt,
Kontrolltesting und so weiter, da werden ja die Kontrollen getestet im Rahmen der Prozessaufnahmen, dass es gemacht wurde und dann hat man aber kein Roll-Forward gemacht zum Stichtag. Also es ist auch immer wichtig, dass die Kontrolle für das gesamte Jahr gilt. Ich meine, Tobi, du bist leidgeplagt aus anderen Feldern. Mhm. Du weißt, wie das ist mit diesem Kontrolltesting. Das ist wichtig, dass das gesamte Jahr abgedeckt ist und nicht nur 3 Monate, weil sonst bringt mir das ganze Spiel eigentlich nichts.
Absolut.
So, Tobi. Gut. Also jetzt haben wir die Kontrollen identifiziert. Wir haben festgestellt, was ist das überhaupt für eine Kontrolle? Ja. Wie lege ich jetzt fest, wie viel ich an Unterlagen einholen muss. Wie viele Stichproben muss ich jetzt wählen?
Genau, stimmt. Wobei wir noch gar nicht so groß darüber geredet haben, was ist das für eine Kontrolle. Dann sollten wir vielleicht noch mal 2 Worte dazu verlieren, weil das ist natürlich dann auch beeinflusst meinen Stichprobenumfang. Mhm. Weil ich muss mir natürlich im ersten Schritt, wenn ich die Kontrolle aufnehme, auch genau überlegen, ist das jetzt eine manuelle Kontrolle? Also ist das wirklich jemand, der das händisch durchführt, der vielleicht irgendein Wischpapier unterschreiben muss sogar noch oder im System irgendwas klicken muss und vergleichen muss? Ist es eine IT-gestützte Kontrolle, die wirklich rein im IT-System durchgeführt wird? Also zum Beispiel eine Schnittstelle, die sich einmal täglich automatisiert kontrolliert oder Daten überspielt, abgleicht? Oder ist es so eine Mischung? Ja, ist es irgendwie im IT-System integriert? Und irgendjemand muss halt noch was klicken oder abgleichen, kurz und einmal freigeben. Das ist einmal die Überlegung, weil das natürlich auch unterschiedliche Risiken dann birgt, ob es eine manuelle oder eine IT-gestützte Kontrolle ist. Und dann ist die zweite Frage, die ich auch unbedingt mitnehmen sollte, wie häufig wird die Kontrolle denn durchgeführt? Ist das eine Kontrolle, die einmal jährlich in der Jahresabschlusserstellung durchgeführt wird? Ganz klassisch in Bereichen Rückstellungen vielleicht, dass es da irgendwelche Kontrollen gibt. Ist es eine, die jeden Monat zum Monatsabschluss durchgeführt wird oder wöchentlich, täglich? Oder ist es eine, die wirklich ständig laufend durchgeführt wird und wo es eine sehr hohe Anzahl gibt? Weil natürlich, wenn einmal jährlich eine Kontrolle durchgeführt wird, dann muss ich keine große Stichprobe ziehen. Wenn ich die testen möchte, dann habe ich meine Grundgesamtheit von 1. Und wenn es eine sehr häufig, mehrmals täglich durchgeführte Kontrolle ist, dann muss ich natürlich irgendwie eine Stichprobe auswählen am Ende, weil sonst komme ich natürlich werde ich auch nicht glücklich, wenn ich da eine Vollprüfung machen wollen würde. Und so funktioniert ja auch nicht unser Prüfungsvorgehen. Also in Abhängigkeit von, was haben wir eigentlich für eine Kontrolle und wie häufig wird sie durchgeführt, würde ich dann erstmal meinen Stichprobenumfang definieren. Da gibt es jetzt natürlich nicht die heilige Zahl, die man in irgendeiner Art verwenden kann. Es gibt aber auch vom IDW tatsächlich eine Tabelle, die da so ein bisschen Orientierung gibt im Umfang. Die geht dann, wie gesagt, von jährlich durchgeführten Kontrollen mit einem Umfang von 1 bis hoch zu, es wird täglich durchgeführt, dann sind wir irgendwie bei 20 Stichproben. Wenn es mehrmals täglich ist, geht es bis zu 30 hoch. Ja, das sind so wahrscheinlich die Größen. Ich glaube, wir kennen noch aus alten Big Four-Zeiten 25 als die heilige Zahl, die dann irgendwie immer geholfen hat. Aber das ist so der Umfang wahrscheinlich. Wenn es eine sehr häufig durchgeführte Kontrolle ist, wird man irgendwie 20, 25, 30 Stichproben ziehen müssen und einfach testen, ob die Kontrolle richtig durchgeführt ist.
Ja.
So, und jetzt ist, sorry, jetzt, ich rede einfach mal weiter.
Alles gut, Tobi. Ich höre gespannt zu.
Die spannende Frage natürlich, wie kriege ich überhaupt eine Grundgesamtheit zustande, um eine Stichprobe auszuwählen? Das ist vielleicht bei einer Kontrolle manchmal gar nicht so einfach, weil es ist ja jetzt irgendwie kein Kontenaufriss, den ich ziehen kann, sondern ich brauche unter Umständen irgendwie eine Liste von allen Einkäufen oder von allen durchgeführten Kontrollen. Und die muss ich mir erstmal beschaffen. Ja, das ist irgendwie auch ein Verständnis, das ich gewinnen muss und wo ich mit Mandanten abklären muss, wie kann ich denn jetzt eine Grundgesamtheit über diese Kontrolle erlangen, um am Ende dann auch aus einer Grundgesamtheit meine Stichprobe ziehen zu können.
Mhm. Was sind denn so typische Kontrollen, die du kennst, Tobi?
Die tollste Kontrolle ist natürlich immer ein Vier-Augen-Prinzip. Ich meine, wird so belächelt, aber es kann natürlich eine sehr gute Kontrolle sein, wenn sie klar definiert ist. Ich habe vorhin über den Einkaufsprozess gesprochen. Also wenn es zum Beispiel klare Grenzen gibt, dass ab einem Betrag von x Euro Einkäufe eben erstmal genehmigt werden müssen von entsprechenden Stellen, übergeordneten Stellen, was ja auch ein Vier-Augen-Prinzip letztendlich dann gewährleistet oder vielleicht sogar ein Sechs-Augen-Prinzip. Dann Freigaben von Zahlungsläufen ist letztendlich auch häufig ein Vier-Augen-Prinzip, dass die Geschäftsführung oder Abteilungsleitung die Zahlungsläufe freigeben muss.
Das haben wir übrigens früher mal IT-Dependent Manual Control genannt, also eine IT-abhängige manuelle Kontrolle, weil immer noch jemand da stehen musste und das Knöpfle gedrückt hat, genau. Aber es basiert auf IT. Das Vier-Augen-Prinzip kann ja auch zum Beispiel das Freizeichnen von, Arbeitsstunden auf einem Blatt Papier sein.
Stimmt.
Ja, das müsste nicht IT-abhängig sein, sondern das kann ja auch auf Blatt Papier passieren.
Absolut.
Oder auf Genehmigung von Rechnungen. Mhm. Ich glaube, jeder, der so geschäftsführende Gesellschafter, Unternehmen kennt, so typisch Unternehmer, die geben auch mal gerne Rechnungen ab einem gewissen Betrag frei. Wundert man sich manchmal, wie niedrig das ist, obwohl die Milliarden Umsätze machen. Ab 5.000 Euro muss das dann von dem freigezeichnet werden oder von ihr. Auch das sind Kontrollen. Ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge und das geht dann weiter sogar bis zu einer IT-Application Control, klassischerweise Three-Way-Match, das heißt, komplett automatisiert läuft es durch. Da ist immer Test of One vorausgesetzt, man hat effektiv generelle IT-Kontrolle, IT-GCs. Jetzt wird es speziell.
Aber ich glaube, das Thema Three-Way-Match ist ein guter, was macht es? Das gleicht einfach ab. Bestellung, Lieferschein, Rechnung. Ist die Menge gleich, ist der Preis gleich geblieben? Das ist natürlich eine sehr mächtige Kontrolle, die es geben kann.
Weil sie mehrere Prüfungsgebiete abdeckt, mehrere Risiken abdecken kann. Und das ist natürlich dann immer das Schöne.
Genau. Und ich habe es vorhin auch kurz angesprochen, sowas wie Stammdaten anlegen von Debitoren, Kreditoren, Berechtigungsmanagement einerseits, ja, dass nur gewisse Personen darauf zugreifen dürfen und Daten ändern dürfen und auch, dass es Pflichtfelder schlichtweg gibt, ja, die ich ausfüllen muss in manchen Fällen und so einfach sicherstellen, dass die Daten ja gepflegt sind, aktuell sind und korrekt geführt werden.
Okay,
genau.
So, dann hat man noch das Thema, was mache ich, wenn ich eine Kontrolle, also jetzt haben wir sie getestet und wir sagen, okay,
Wie teste ich denn eine Kontrolle?
Ich hole mir die Unterlagen ein.
Ja. Guter erster Schritt.
Genau. Aber da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie ich die einholen kann. Also es gibt eine bewusste Auswahlverfahren. Wann macht man ein bewusstes Auswahlverfahren? Ich weiß noch, ich hatte mal eine Freizeichnung von gewissen Unterlagen. Das war manuell, das ist auf einem Blatt Papier. Das heißt, ich habe einen DIN A4-Leitsordner bekommen. Das war dann, glaube ich, einmal im Monat oder einmal die Woche, weiß ich schon gar nicht mehr. Da hat dann sowohl einer der Preparer unterzeichnet und dann aber auch nochmal der Kontrolleur mit dem jeweiligen Signatur und so weiter. Da war es dann wirklich so, da bin ich dann durch den Ort da durchgegangen und habe gesagt, okay, zieh ich mir den. Das ist so eine bewusste Auswahlverfahren. Ich glaube, heutzutage sind sehr viele IT-gestützt, das heißt, die Auswertungen kommen automatisch aus dem System, seien es Transaktionen beim Three-Way-Match oder so. Da würde ich dann eher auf eine zufallsgesteuerte Auswahlverfahren dann wechseln, nicht mehr bewusst.
Genau. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, weil oft in der Prüfung ist man ja gewohnt, dass man die Beträge sehr mitdenkt und versucht irgendwie die größeren.
Wird schwierig.
Das ist bei einer Kontrolle erstens schwierig, weil es oft keine Beträge gibt. Ja. Und zweitens, ich will ja auch wirklich testen, dass die Kontrolle durchgeführt wurde. Ja. Und da ist dann weniger wichtig, ob ich jetzt die großen Eurobeträge von irgendwelchen Bestellungen erwische, sondern ich muss sicherstellen, dass die Kontrolle konsequent über das ganze Jahr so durchgeführt wurde, wie sie angelegt ist. Und damit ist eigentlich eine echte Zufallsauswahl oder zumindest eine imitierende Zufallsauswahl ja ganz gut geeignet, um die Kontrolle zu testen.
Ja.
Genau.
Also random.
Ja.
So in der Regel. Genau. Ja. So. Dann ziehe ich mir die 25.
Mhm.
Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Arten von Prüfungshandlungen, die ich durchführen kann für das Kontrolltesting. Ja. Das beginnt bei Befragungen. Da kann man eben dran sitzen und den jeweiligen Ansprechpartner befragen. Es gibt Nachvollzug und Beobachtung von Kontrollaktivitäten und Abläufen. Es gibt Auswertungen logischerweise. Also ich kann mir Checklisten anschauen, das, was ich vorhin mal kurz geschildert habe, oder auch Fragebögen, kann gucken, wurden die auch wirklich alle signiert oder nicht. Ich kann interne Revisionsberichte einsehen. Das ist natürlich, wenn man sich dann auf die Arbeit von interner Revision stützen will. Da gibt es
auch ein schönes Thema. Können wir auch mal machen. Ja.
Standard, genau. Ich weiß, PS war 321 Mainz. So hat es mir mein ehemaliger Kollege gesagt. Genau. das ist die interne Revision. Aber jetzt bei den ISA haben sie eine andere Nummer. Ich weiß sie gerade noch nicht. Genau, dann kann ich mir auch anschauen, wenn Kontrollprüfungshandlungen selber durchgeführt wurden, dann kann ich mir auch nochmal durchsehen. Und ich kann natürlich auch IT-geschützte Prüfungshandlungen durchführen. Also da gibt es verschiedene Art und Weisen. Ich denke mal, das Typischste wird sein, man nimmt Einsicht. Man vollzieht es nach.
Genau. Ja,
und befragt die Leute.
Und inhaltlich tut man wirklich dann genau das. Man schaut, ist die Kontrolle, wie beschrieben, wirksam durchgeführt worden. Also ihr guckt da nicht, ist irgendwas richtig bilanziert worden? Ist ein Betrag richtig durchgeführt worden? Richtig eingebucht worden? Ihr guckt einfach, ja, Einkaufskontrolle, ist der Betrag mit über 5.000 Euro, haben die richtigen Personen freigegeben. Das ist eure Prüfungshandlung, die ihr durchführt.
Ja.
Und wenn es die zwei richtigen Personen dann freigegeben haben, dann ist alles fein.
So, Tobi.
Eine Sache wollte ich noch ergänzen, dann darfst du...
Tobi kommt da richtig in Rede,
ja, heute ist
dein Lieblingsthema.
Heute Kontrollen, das ist super. Nein. Tatsächlich, weil wir über Befragung kurz geredet haben, es reicht natürlich nicht, den Mandanten zu fragen, habt ihr die Kontrolle richtig durchgeführt?
Nee.
Sondern Befragung meint dann wirklich, daneben zu sitzen und zu gucken, wie führt denn der die durch und ist die dann auch durchgeführt worden?
Ja.
Also ihr könnt euch natürlich nicht auf eine Aussage verlassen, wie das vielleicht in der Prüfung manchmal notwendig ist, sonst, dass die Kontrolle durchgeführt wurde, das bringt euch gar nichts.
Nee. Also auch da zählt immer der gesunde Menschenverstand. Also man muss schon irgendwie was in der Hand haben als Ergebnis. Wenn ich mit ihm ein Bläuchchen gehalten habe und eine Küre was gegessen habe, dann habe ich noch keine Prüfungssicherheit daraus gemacht. Und das ist ja das Ziel. Genau. So, Tobi, jetzt.
Ja.
Und jetzt. Das ähnelt sich jetzt ziemlich stark zu den normalen Stichproben, die wir auch schon mal hatten. Mhm. Was passiert denn, wenn du jetzt eine Kontrolle testest, ich sag mal 30 Stück, weil es eine sehr häufige Kontrolle ist, und jetzt siehst du, bei einem passt es nicht?
Oh. Ja, das ist natürlich doof. In der Tat gehe ich damit eigentlich so um wie mit jedem Fehler, den ich in der Stichprobe identifiziere. Ich muss erstmal verstehen, warum weicht es denn ab von dem, was tun sollte, was es sein sollte. Und ja, das werde ich wahrscheinlich tatsächlich dann erstmal durch Befragung machen müssen. Ich gehe zum Mandanten, sage, ich habe da irgendwie eine Abweichung der Kontrolle festgestellt. Warum ist das denn so? Dann werde ich irgendeine Erläuterung bekommen, weiß ich nicht, der Zuständige war gerade im Urlaub oder sowas. Wahrscheinlich eher schlecht, dann sollte es nämlich eine Vertretungsregelung geben oder ähnliches. Aber ich werde irgendeine Erläuterung vom Mandanten bekommen, warum ausgerechnet dieser Sachverhalt die Kontrolle nicht korrekt umsetzen konnte. Und dann muss ich mir persönlich überlegen, was heißt jetzt diese Abweichung für meine prüferische Reaktion, also was ich dann als nächstes durchführe. Wenn es wirklich der absolute Ausnahmefall ist und ich eine Erklärung habe, warum jetzt nur die eine Stichprobe nicht richtig war und es überhaupt nicht sein kann, dass es auf andere Stichproben sich noch ausweitet oder auf andere Kontrolldurchführung, dann kann ich wahrscheinlich sagen, ja, es ist eine sogenannte Anomalie, da muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel machen. Ansonsten werde ich mir mit Sicherheit überlegen müssen, dass ich meinen Stichprobenumfang erstmal erweitere und nochmal Stichproben ziehe, entweder über die gesamte Grundgesamtheit oder über ja zumindest irgendeinen Bereich, den ich identifizieren kann für meinen Fehler. Und dann werde ich neue Stichprobenelemente auswählen und dann auch ja wieder auswerten und Daumen drücken, dass nicht noch mehr Fehler auftauchen.
Ja, sehr gut.
Und wenn da dann nochmal Fehler auftreten, dann muss ich mir natürlich wieder überlegen, was das heißt.
Gut, dann ist ja die Frage, ob es ja immer mal noch wirksam ist oder nicht. Oder so, ob man es dann einfach lässt. Genau. Ja. Wenn man hieraus Ergebnisse hat, besonders wesentliche Schwächen im IKS, dann gibt es eine Berichtspflicht. Daran muss man noch ein bisschen denken. Das heißt, wenn ihr mal ineffektive Kontrollen habt und ihr seid der Meinung, das ist ein wichtiges Themenfeld, dann bitte mal euren Manager zurufen, dass er das in die Abschlussbesprechung mit aufnimmt, beziehungsweise sogar im Prüfungsbericht darüber berichtet, wenn es zwingend notwendig ist.
Und was auch wichtig fürs Verständnis ist, da kann man jetzt nicht sagen, ich habe 30 Stichproben gezogen, eine ist falsch, ja gut, dann ist es halt so, dann ist es irgendwie nicht wesentlich oder so. Das fängt nicht erst an, wenn die Hälfte der Stichproben falsch sind, dass ihr irgendwie darüber nachdenken müsst, ob die Kontrolle jetzt wirksam war oder nicht. Sobald ihr eine Abweichung habt, werdet ihr in irgendeiner Art darauf reagieren müssen und irgendwas dazu dokumentieren müssen.
Ja. Und was das Schöne ist,
ja,
die Unterlagen aus dem Kontrolltesting kann man natürlich dann auch für aussagebezogene Prüfungshandlungen nehmen, das sogenannte Dual-Purpose-Test. Mhm. Das ist auch nicht untypisch. Also die Stichproben, die ich da ausgewählt habe, die kann ich dann auch noch weiterverarbeiten. Genau.
Zum Beispiel Umsatzstichproben oder Aufwandsstichproben, die ich dann entsprechend gleich für die jeweilige G&V-Position mit auswerten kann.
Super, Tobi, ich bin durch.
Dann halt muss ich wieder zusammenfassen.
Ja, ich meine, das ist ja dein Lieblingsthema offensichtlich. Das will ich dir jetzt nicht wegnehmen.
Habe ich jetzt auch neu identifiziert. Vielleicht sollten wir öfters Kontrollen testen.
Okay, Tobi, dann gebe ich dir jetzt die Minute. Viel Spaß.
Ich beeile mich. Wir haben heute über die Funktionsprüfung geredet. Wir müssen in der Funktionsprüfung eben auf unser Verständnis, das wir in der Aufbauprüfung und in den Prozessaufnahmen gewonnen haben, aufbauen. Wir müssen uns überlegen, ob wir Prüfungssicherheit aus den Kontrollen gewinnen möchten und können, ja, ob die Dokumentation der Kontrollen auch ausreichend genug ist. Wir müssen dann die Kontrollen identifizieren, die unsere Prüfungsziele adressieren. Und dann können wir eine Funktionsprüfung unter Umständen durchführen. Dann müssen wir uns überlegen, auf welcher Grundgesamtheit für jede Kontrolle, die wir testen möchten, eine Stichprobenauswahl erfolgen kann. Der Stichprobenumfang hängt dabei insbesondere von der Häufigkeit der Durchführung einer Kontrolle ab, aber auch von der Art, ob es eine manuelle Kontrolle ist oder eben eine IT-Kontrolle. Anschließend können wir dann eben insbesondere durch die Zufallsauswahl oder eine bewusste Auswahl die Stichprobe auswählen im entsprechenden Umfang und die geeigneten Nachweise einholen, um die Kontrolle zu testen. Wenn es zu Abweichungen in den Stichproben kommt, müssen wir uns überlegen, woher die Abweichung kommt, müssen eine Befragung durchführen und eine Begründung einholen und dann eine prüferische Reaktion festlegen, das heißt meistens den Stichprobenumfang nochmal ausweiten und dann beurteilen zu können, ob die Kontrolle eben wirksam durchgeführt wurde und wir entsprechende Prüfungssicherheit hieraus gewinnen können.
Super, vielen Dank, Tobi.
Danke dir.
Stark. Dann hören wir uns bald wieder.
Bis dann.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.